Wir lesen Vers für Vers durch das Lukas-Evangelium, versuchen das anzuwenden, was Gott uns sagt in seinem Wort dort. Wir sind heute Morgen in Lukas 22, ab Vers 21. Stell dir vor, es ist Weihnachten. Feiert das Weihnachtsfest, da ist der Weihnachtsbaum, da sind diese Gerüche, Kerzenschein, Weihnachtsstimmung. Esst gerade das traditionelle Weihnachtsessen. Das ist diese Stimmung, die unsere Emotionen, unser Herz berührt. Und du sitzt da zusammen mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie. Das ist wirklich was Besonderes. Oh, du genießt das Zusammensein, du genießt diesen Moment. Und dein Mann oder deine Frau oder Mama oder Papa für die Kids. Aber stell euch mal vor, Mann oder Frau teilt das Essen aus, unterhält sich mit dir, spricht zu dir. Und plötzlich sagt dein Mann oder deine Frau zu dir: Du wirst mir untreu werden, du wirst Ehebruch begehen, du wirst fremd gehen. Was würdest du denken in diesem Moment? Was fühlst du in dem Moment? Wie denkst du, würde sich das auf die Stimmung auswirken? Würde das wehtun in deinem Herzen? Würdest du vielleicht versuchen, dich zu verteidigen? Wirst du vielleicht denken, Mann, was die oder er von mir denkt, wie schlecht denkt die von mir? Würdest du sagen, hey, wie kannst du sowas sagen? Ich würde das nie tun. Wärst du dir deiner Schwäche bewusst? Wärst du dir bewusst, dass du potenziell zu jeder Sünde fähig bist? Dieses Potenzial ist in mir, untreu zu werden, diese Person zu verraten, zu verletzen, die ich liebe. Würde ich das mit Unsicherheit erfüllen, mit Angst? Ich glaube, all diese Gedanken, all diese Gefühle waren bei den Jüngern vorhanden. Zu diesem Zeitpunkt hier in unserem Text. Jünger sitzen zusammen mit Jesus beim Abendmahl, ihrem letzten Abendmahl mit ihm, beim Passamahl. Es war ein Erinnerungsmahl an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Es war ein Höhepunkt im geistlichen Jahr Israels. Ein Bild dafür, dass Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde befreit und Versöhnung mit Gott anbietet. Und wir haben uns das letzte Mal angesehen, Abendmahl, was Abendmahl bedeutet. Jesus hat das Passamahl, das Erinnerungsmahl an die Erlösung Israels aus Ägypten verändert in ein Erinnerungsmahl an das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Sein Werk für uns. Und der genaue Ablauf an diesem Abend ist nicht ganz sicher, ob sie zu diesem Zeitpunkt hier jetzt schon dieses erste Abendmahl gefeiert haben oder nicht. Lukas hat es vorher in seinem Bericht, Matthäus und Markus haben es nachher, das ist kein Widerspruch, das ist kein Problem. Die Jungs ordnen ihr Material nach thematischen Schwerpunkten, das ist nicht immer unbedingt alles streng chronologisch. Wir wissen, all diese Dinge sind passiert an diesem Abend, wir wissen nur nicht ganz genau, in welcher Reihenfolge. Aber auf jeden Fall, während sie da beim gemeinsamen Abendessen sitzen, beim Passamahl, berichtet uns Johannes, dass Jesus plötzlich im Geist erschüttert war, emotional tief aufgewühlt. Und ich bin mir sicher, die Jünger haben diese Veränderung bemerkt, haben irgendwie gemerkt, boah, da stimmt was nicht mit Jesus. Und dann sprach Jesus zu ihnen hier in den Worten, die uns Lukas überliefert, Vers 21, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Ich bin mir sicher, alle Jünger haben die Hände vom Tisch genommen. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. In Markus lesen wir zuerst, sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich. Da war dieser Schock, da war dieses Wissen um die eigene Schwachheit, da war Betrübtheit, da war dieses sich selbst hinterfragen. In Johannes 13 lesen wir, die Jünger blickten einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. War diese Verlegenheit, diese Peinlichkeit, dieses Schämen. Und dann lesen wir hier, sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Irgendwann in ihrem Ringen mit dem, was Jesus gesagt hat, sind sie zum Schluss gekommen, nee, ich kann nicht gemein sein. Ich würde das nie tun. Wie Petrus später gesagt hat, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und wenn die alle da dich verlassen, Jesus, ich werde es nie tun. Ich glaube, er hat es ehrlich gemeint. Aber da war diese überhebliche Selbstüberschätzung. Und im 1. Korintherbrief sagt uns die Bibel, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn ich anfange runterzusehen auf irgendeinen anderen Sünder, vielleicht diesen einen Pastor, der Ehebruch begangen hat und ich sage, ach, boah, ich würde es nie tun. Mir würde das nie passieren. Hey, das ist der erste Schritt zum Fall. Ich weiß es, ich habe früher so gedacht, bis ich fast mal selbst auf die Schnauze gefallen bin. Wenn wir andere Geschwister fallen sehen, dann soll uns das mit Furcht und Zittern erfüllen, nicht mit Hochmut. Weil wir wissen, dass dieses Potenzial auch in uns ist. Dieses Potenzial, untreu zu werden, dass wir zur selben Sünde fähig sind. Ich weiß nicht, was abgehen wird, wenn die Versuchung in der richtigen Form kommt. Es ist nur durch Gottes Gnade, dass wir stehen. Jesus in Matthäus 26 hat seinen Jüngern gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wir dürfen nie selbst sicher werden oder selbst genügsam und unvorsichtig werden. Wir müssen immer nahe an Jesus bleiben. Und er sagt uns, dass er in jeder Versuchung einen Ausweg bereiten wird, damit wir bestehen können. Nur solange wir stolz sind und selbstsicher sind und auf uns vertrauen und nicht auf ihn, dann werden wir diesen Ausweg nicht nehmen. Sagen wir denken, oh, ich bin stark, ich kann bestehen. Also es ist wichtig, pass auf, dass du demütig bleibst. Pass auf, dass du nahe an Jesus dran bleibst. Irgendwann sind die Jünger hier zu dem Schluss gekommen, ich kann nicht gemein sein, ich würde das nie tun. Und dann haben sie begonnen, einander zu fragen, hey, bist du's? Willst du Jesus überliefern? Und hier diese Jungs, die waren 3,5 Jahre zusammen, sind zusammen Jesus nachgefolgt. Die haben einander gut gekannt, die waren Freunde, die kannten auch die Schwächen von den anderen. Vielleicht hat einer gesagt, Petrus, bist es du? Du impulsives Großmaul. Bist es du, Petrus? Ich erinnere mich, Jesus hat einmal zu dir Satan gesagt, hat dich Satan genannt. Ich spinnst du? Ich würde es nie tun.
Morgen.
Hey, vielleicht war es einer von diesen Stillen. Thaddäus. Alpheus. Nein, du bist gemein, Petrus. Matthäus. Hey, du warst ein korrupter Steuereintreiber. Hast du irgendeine linke Sache vor? Hey, ich bin ein neuer Mensch. Thomas, du hast immer an Jesus gezweifelt. Bist du's? Gib's zu. Bist du's? Ist interessant, dass niemand den Judas verdächtigt hat. Offensichtlich hat Jesus Judas immer mit derselben Liebe behandelt wie alle anderen Jünger, obwohl er wusste, dass er ihn verraten würde. Und wir wissen, dass Jesus diesen Verdächtigungen ein Ende bereitet hat und dass er letztendlich auf Judas hingewiesen hat. Und dann lesen wir in Vers 24 weiter, was weiter geschah an diesem Abend. Ist erstaunlich. Lest mal mit mir, Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und ich glaube, dass Lukas das hier in diesen Text angefügt hat, weil dieser Hunger nach Größe dieselbe Motivation war, die den Judas dazu gedrängt hat, ihn zu verraten. Aber Leute, ist das nicht verrückt? Beim letzten Abendmahl, beim letzten Abend Jesu mit seinen Jüngern, an diesem Abend vor seinem Leiden, bevor er gefoltert wurde und gestorben ist am Kreuz, da fangen seine Jünger an zu streiten, wer der Größte von ihnen ist. Petrus. Boah, ich bin der Erste auf allen Listen von den Jüngern. Ich habe Offenbarungen von Gott bekommen. Ich glaube, ich sollte Papst werden. Vielleicht hat dann Johannes gesagt, wir wissen, die zwei waren so ein bisschen in Konkurrenz miteinander. Petrus, du Großmaul. Hey, du hast die letzten 3 Jahre, soweit ich mich erinnern kann, kein Fettnäpfchen ausgelassen. Du bist nicht geeignet dafür. Damals am Berg der Verklärung, erinnerst du dich, hat Gott dir selbst gesagt, dass du dein Maul halten sollst. Hey, ich glaube, der Meister hat schon eine Entscheidung getroffen. Hey, seht mal, wer an seiner Brust liegt. Ich. Vielleicht hat sich dann sein älterer Bruder Jakobus eingeschaltet und hat gesagt, mach mal langsam, kleiner Bruder. Wo gibt's denn das in unserer Kultur, dass der Jüngere über den älteren Bruder herrscht? Der Älteste ist immer der Haupterbe, oder? Der ist der Thronfolger. Und wer ist das? Ich. Und so weiter und so fort. Und da liegen die Jünger an dem Tisch und streiten sich drum, wer der Größte von ihnen ist. Hey Leute, ist das nicht völlig unpassend? Ist es nicht völlig unsensibel Jesus gegenüber? Ist das nicht eine Gefahr für die ganze Mission? Ich meine, die Jungs waren die Apostel, nicht die B-Postel. Und wenn die Jungs das Beste sind, was du hast, dann oh oh. Mann, haben die Jungs überhaupt nichts gelernt die letzten 3,5 Jahre? Und wir wissen nicht genau, was der Anlass dafür war. Vielleicht haben sie sich gedacht, oh, derjenige, der Jesus verrät, der ist der Geringste. Das haben wir geklärt. Jetzt wollen wir wissen, wer ist der Größte von uns. Oder vielleicht haben sie sich gedacht, Jesus, du hast gesagt, du wirst sterben. Wer wird denn dein Nachfolger sein? Wer wird denn dein Erbe antreten? Jesus, wer ist der Größte? Und Jesus wird ihnen sagen, Leute, ihr denkt völlig falsch. Ihr denkt wie die Welt. Ihr denkt wie die Ungläubigen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und wie populär ist es in der Welt, groß zu sein, oder? Ich denke an Muhammad Ali. Ich bin der Größte. Und John Lennon hat gesagt, wir Beatles sind berühmter als Jesus. Und Ringo Starr hat gesungen, I am the greatest. Ich bin der Größte. Und Elvis wollte King genannt werden. Ist das nicht so, das Denken dieser Welt, Streben dieser Welt? Und wie traurig ist es, wenn Christen wie die Welt denken, wenn Christen verweltlicht sind? Und wirklich, wie beeinflusst sind wir von dem Denken dieser Welt? Jesus sagt uns, oder Gott sagt uns, wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Wir müssen unser Denken erneuern, unser Denken durch Gottes Wort an Gottes Gedanken angleichen. Denn dann das, wie alle anderen in dieser Welt denken, die Jesus nicht kennen. Vers 25, er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Auch wenn sie es wahrscheinlich nicht sind. Aber die Herrscher, die Leiter, die Ungläubigen dieser Welt, die wollen sich selber groß machen. Oder es geht um Macht über andere. Und sie manipulieren und unterdrücken und tun sich selbst davor, zeigen, wer der Boss ist, wer der Größte ist. Und der Größte in dieser Welt ist der, der die meisten anderen Menschen unter sich hat. Der den meisten anderen seinen Willen aufzwingen kann oder aufdrücken kann. Wenn ihr euch diese Organigramme von Unternehmen zum Beispiel anseht, ist es immer so eine Pyramidenform. Oben steht der große Boss, der Chef, der ist der Größte und dann ist die Pyramide. Und wer die meisten unter sich hat, der ist der Größte. Und wir nennen die, die wir unter uns haben, dann Untergebene. Oder so ist es. Aber Jesus sagt hier in Vers 26, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste. Der Jüngste war der Geringste, der Diener aller. Denkt an den Lehrbuben, der neu anfängt. Der ist der, der für alle anderen schaffeln muss und auf alle anderen hören muss, für alle anderen rennen muss. Der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Jesus stellt unsere ganzen Organigramme auf den Kopf. Im Reich Gottes sieht die Pyramide so aus. Und der Leiter ist ganz unten, eigentlich. Größe im Reich Gottes bedeutet nicht, wie viel Untergebene habe ich, sondern wie vielen Menschen diene ich. Leidenschaft im Reich Gottes bedeutet nicht, wie viele Menschen kann ich befehligen und ich beherrschen, wie vielen kann ich meinen Willen aufdrücken, sondern wie vielen kann ich dienen. Und Jesus sagt hier nicht, dass wir keine Organisation brauchen und dass wir keine Leiter brauchen, die sagen, wo es lang geht. Und manchmal braucht es klare Worte, Ermahnung, Zurechtweisung, das sind biblische Worte. Aber es geht hier um eine Einstellung, es geht hier um eine Lebensphilosophie, um eine Leiterschaftsphilosophie. Dass wir im Reich Gottes sagen, hey, nee, der Lehrbub, der ist nicht mein Sklave. Ich möchte nicht schauen, wie weit kann ich den ausnutzen, sondern ich bin sein Diener. Wie viel kann ich in ihn investieren? Wie kann ich ihm helfen, sein Potenzial zu verwirklichen? Wie kann ich ihn segnen? Seht ihr, als Leiter im Reich Gottes lebe ich nicht, um zu bekommen, um auszunutzen, um selbst groß und mächtig zu werden, sondern ich lebe für andere, um andere zu segnen, um anderen weiterzuhelfen, um anderen zu dienen. Seht hier Vers 27, denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Die zu Tisch liegenden, das waren die Jünger. Der Dienende war Jesus, nicht der zu Tisch liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, Jesus ist aufgestanden und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen bei diesem Abendmahl. Und Leute, das war der Job von den geringsten Sklaven. Ich meine, wer will schon Käsefüße waschen von irgendwelchen anderen, vor allem noch, wenn die bloßfüßig oder in Sandalen rumgelaufen sind. Jesus hat das Handtuch genommen und er hat begonnen, die Füße zu waschen von seinen Jüngern. Und wer war der Größte dort am Tisch? Jesus, oder? Ohne Zweifel, er war der Meister, er war der Herr. Er ist der Herr über das ganze Universum. Er ist Gott. Er ist der Größte. Aber er hat sich unter sie gestellt und hat ihnen gedient. Er hat seine Macht benutzt, seine Ressourcen, das, was in seiner Macht steht, um sie zu segnen, um ihnen zu dienen. Und Leute, das ist, wie der Hase läuft im Reich Gottes. Jesus ist unser Lehrer, er ist unser Vorbild. Leiden im Reich Gottes heißt dienen. Ich sage es nochmal für alle, die eine Leidenschaftsposition haben in dieser Gemeinde. Leiden im Reich Gottes heißt dienen. Ich sage es nochmal für alle Ehemänner. Leiden heißt dienen. Und ich persönlich bin der Meinung, es gibt nichts Abstoßenderes als irgend so einen arroganten, selbstsüchtigen, stolzen, faulen christlichen Leiter. Ich meine, es gibt Leute, die wollen im Dienst sein, aber die wollen nicht dienen. Hä? Wie geht das? Wir nennen es im Dienst sein, weil es genau das bedeutet. Dienen. Leiden heißt dienen. Lasst uns Jesus nachfolgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir gemeinsam Philipperbrief Kapitel 2 aufschlagen. Philipperbrief Kapitel 2. Da spricht Gott durch den Apostel Paulus zu uns und sagt uns, dass wir nichts aus Eigennutz tun sollen oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung, habt diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war. Er war Gott und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er hat festgehalten, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Das sind wir Menschen, wir sind die Knechte. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Erniedrigte sich von Gott, von seiner unbegrenzten Herrlichkeit im begrenzten Leib eines menschlichen Körpers. Und dann als Mensch erfunden, erniedrigte er sich nochmal und wurde der Diener aller. Und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das war Jesus. Und dann lesen wir, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Leute, Jesus ist der Größte, aber Jesus war ein Diener. Diener sind groß. Und Gott wird Diener groß machen. Die, die nicht danach streben, groß zu werden. Die, denen das gar nicht so wichtig ist. Die, die nicht für sich selbst, sondern für Gott und für den nächsten leben. Dann, wenn es uns kein Anliegen mehr ist, groß zu werden, dann kann Gott uns erhöhen. Dann kann Gott uns gebrauchen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und ja, Gott wird die belohnen, die ihm treu sind. Das sehen wir auch hier im Vers 28. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Verfolgungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Ich habe ein Vorsorgepaket für euch, für eure Rente. Ich werde für euch sorgen, ich werde mich um euch kümmern. Aber ihr sucht nicht, groß zu werden. Matthäus 6, sucht zuerst Gott und sein Reich. Das ist, worauf es ankommt. Ich glaube, letztendlich können wir diese zwei Lebensphilosophien, die Lebensphilosophie dieser Welt und die Lebensphilosophie, die Jesus uns gelehrt hat, auf den Punkt bringen, indem wir fragen, lebst du für deine Ehre oder lebst du für Gottes Ehre? Das ist der Punkt. Ich habe mir überlegt, wie man, in welche Richtung ich das Bibelstudium heute hier von hier aus weiterentwickeln soll für unsere restliche Zeit. Und ich könnte Beispiele nennen, versuchen es praktisch zu machen, was es heißt, ein Diener zu sein in verschiedenen Lebensbereichen. Ich überlasse es dem Heiligen Geist, dass er persönlich macht, was es bedeutet für deine Beziehungen, für deine Ehe, für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, für die Gemeinde. Aber die Frage, die mir wirklich auf dem Herzen gebrannt hat, ist die Frage, warum? Warum haben die Jünger gestritten, wer der Größte ist von ihnen? Was ist es, was treibt uns Menschen an, dass wir groß sein wollen? Und die entscheidende Frage, wie kann ein Mensch frei werden von diesem Größenwahn? Und die Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, alles hat mit unserer Sicht von Gott zu tun. Haltet euch nochmal die Beziehung zu Gott vor Augen in all diesen Versen, die wir gelesen haben, die wir besprochen haben. Jesus sagt, sucht zuerst Gottes Reich. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Philipperbrief, Jesus wurde dem Vater gehorsam bis zum Tod. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Seht ihr, alles hat mit dem Vater zu tun. Alles hat mit seiner Ehre zu tun. Und ich habe auch an Johannes 13 gedacht, diese Parallelstelle, wo wir lesen, dass Jesus im Bewusstsein beim Abendmahl, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen aufstand und seine Oberkleider abgelegt hat und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich und dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Fing an, ihnen zu dienen, seinen Jüngern. Fing an, den Platz des Sklaven einzunehmen. Und ich sehe da dasselbe wieder. Jesus hatte das Bewusstsein, dass er von Gott kam und hatte das Bewusstsein, dass er wieder zu Gott hinging. Aber er kam von Gott. Er kannte die Herrlichkeit von Gottes Vaters. Er kannte seinen Vater. Und er war auf seinen Vater ausgerichtet. Und deshalb diente er, deshalb war er frei, das Handtuch zu nehmen und Käsefüße zu waschen. Es hat alles mit dem Vater zu tun gehabt. In Johannes 8 hat Jesus gesagt, dass er alle Zeit das tut, was dem Vater wohlgefällt. Er sagt, ich ehre meinen Vater. Johannes 12, Vater, verherrliche deinen Namen durch mich, durch mein Leben. Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Jesus lebte ohne Zweifel auf den Vater ausgerichtet, für die Ehre des Vaters, dass er geehrt wird, dass er angebetet wird, dass er groß gemacht wird in dieser Welt. Daran habe ich gedacht. Und dann habe ich zufällig vorgestern eine Predigt von John Piper angehört über die Heiligkeit Gottes. Und wer John Piper kennt, das ist einer, der ist begeistert von der Heiligkeit und von der Souveränität Gottes. Und das hat für mich all diese Gedanken zusammengebracht und fokussiert auf diesen einen Punkt. Ja, es hat alles mit Gott zu tun, es hat alles mit unserer Sicht von Gott zu tun. Der Predigttext von John Piper war Jesaja 6 und ich werde ihn stehlen für heute Morgen. Ihr kennt ihn alle, könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. Jesaja 6. Da hat Jesaja was Ähnliches wie Jesus erlebt in seinem Leben. Jesaja 6, Vers 1 heißt es: Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, Engelwesen, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, Jesaja ist der, der spricht, da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim, dieser Engelwesen, zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange von dem Altar genommen hatte. Alttestamentliches Bild. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesöhnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Seht ihr, Hinweis auf die Dreieinigkeit hier. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich. Sende mich. Seht ihr die Progression hier? Zuerst sieht Jesaja eine Repräsentation von Gottes Heiligkeit und von Gottes Herrlichkeit. Er sieht Gott auf dem Thron als Herrscher über alles, was existiert. Und er hört diese Engelwesen, die sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Seid ihr euch dessen bewusst, wie klein wir Menschen sind im Vergleich zu dem ewigen, herrlichen Gott? Wir sind kleine Menschen, die auf einem kleinen Planeten wohnen, in diesem Universum. Der Durchmesser der Erde, ich habe gestern ein bisschen gegoogelt, der Durchmesser der Erde ist 12.700 Kilometer. Kleiner Planet. Wir sind knapp 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das Licht braucht ungefähr 8 Sekunden von der Sonne bis zur Erde, um diese 150 Millionen Kilometer zurückzulegen. Die Sonne ist ein durchschnittlicher Stern in unserem Sonnensystem, der Milchstraße, in unserer Galaxie sollte ich sagen. Der Durchmesser der Sonne ist 1,39 Millionen Kilometer. Die Erde passt da 109 Mal rein. Die Milchstraße, unsere Galaxie, ist wieder eine durchschnittliche Galaxie. Hat einen Durchmesser von ungefähr 100.000 Lichtjahren und besteht aus 100 bis 300 Milliarden von Sternen. Genau weiß man das nicht. Dazu gehören auch alle 6.000 Sterne, die wir mit unseren Augen sehen können. Das rückt sie in die Perspektive. Oder alles, was wir sehen können, sind 6.000 Sterne von 300 Millionen Sternen in unserer einen eigenen kleinen Galaxie. Das Universum besteht aus geschätzten 100 Milliarden Galaxien und der Durchmesser wird geschätzt auf 156 Milliarden Lichtjahre. Und Gott hat all das, was existiert, geschaffen mit einem Wort. Und er steht über dem Ganzen. Vielleicht hat dieser Thron Gottes, den Jesaja gesehen hat, gereicht von einem Ende des Universums bis zum anderen Ende des Universums. Wisst ihr, wer wirklich groß ist? Gott. Und lasst unser Herz staunen über den, der wirklich groß ist. Über den, der wirklich erstaunlich ist. Der wirklich herrlich ist. Seht ihr, wenn wir die Größe Gottes betrachten, dann setzt das die Dinge in die richtige Perspektive. Vor allem uns in die richtige Perspektive. Die Engel haben gerufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Eine Bedeutung von dem Wort heilig, wisst ihr, ist abgesondert zu sein. Gott ist heilig, Gott ist abgesondert von seiner Schöpfung. Er ist außerhalb davon, er ist über dem allen. Er ist herrlich, er ist ewig. Gott ist auch abgesondert von uns in seinem moralischen Charakter, dass Gott Licht ist, sagt uns die Bibel. Er ist absolut rein, er ist heilig, er ist gerecht, er ist Liebe. Wir sind das Gegenteil davon, wir sind Sünder. Also Gott ist heilig, das bedeutet, Gott ist in seiner ganz eigenen Klasse. Gott ist in seiner ganz eigenen Kategorie, keiner kommt ihm gleich. Er ist einzigartig. Das sagt uns auch, dass er unvergleichlichen Wert hat. Und ihm gebührt unsere Anbetung. Ihm gebührt unsere Verehrung. Ihm gebührt unsere Ehrfurcht. Und wieder Anbetung bedeutet, dass wir etwas den höchsten Wert zuschreiben. Ihm gebührt es. Er ist Gott. Und Jesaja sieht die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes und seine Reaktion war, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Leute, wir sind verloren im Angesicht des heiligen Gottes. Er hasst Sünde. Wir stehen unter seinem gerechten Gericht und unter seinem gerechten Zorn als Sünder. Ich meine, wer sind wir, dass wir dieses Universum beschmutzen? Dass wir seinen heiligen Charakter beleidigen? Dass wir sein heiliges Gebot missachten und rebellieren dagegen? Wer sind wir? Und dann als drittes sehen wir, dass Gott Jesaja reinigt. Und er hat uns gereinigt von unserer Sünde durch Jesu Werk am Kreuz für uns. Jesus hat die Strafe für unsere Verbrechen bezahlt. Strafe für unsere Verbrechen gegen Gott, gegen den heiligen Gott. Jesus hat es bezahlt. Und es wird wirksam für uns persönlich, es wird überwiesen für uns, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen. Und durch Jesus können wir Gemeinschaft haben mit diesem ewigen, herrlichen, heiligen, wunderbaren Gott. Und dann als viertes stellt Gott die Frage hier und sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, ich, hier bin ich. Sende mich. Ich will für dich leben. Ich will dir dienen. Ich will dir Ehre bringen. Was sonst soll er tun nach dieser Vision von der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes? Für was soll er sonst leben? Für was sollten wir sonst leben? So eine Verschwendung, wenn wir für irgendwas anderes leben. Und so Jesus und Jesaja, und wir könnten auch über Mose sprechen und über Paulus. Das waren Personen, die kannten Gott. Und die ließen Gott Gott sein in ihrem Leben. Gott, Gott sein lassen. Hey, ich bin's nicht. Aber du bist Yahweh. Du bist der Ich Bin. Du hast unendlichen Wert. Dir gebührt Ehre und Anbetung, und dafür lebe ich. Und die hatten alle eine Freude dran, ihn groß zu machen. Und das ist das Herz von jemandem, der Gott wirklich kennt. Das Problem von den Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen, und das Problem von Christen, die ihn aus den Augen verlieren, die seinen Namen, sprich seinen Charakter aus den Augen verlieren, die aus den Augen verlieren, wer Gott wirklich ist. Das Problem ist, diese Menschen haben eine Identitätskrise. Die fühlen in ihren Herzen, jeder Mensch fühlt in seinem Herzen, ich bin's nicht. Aber sie sehen nicht den Ich Bin. Sie sehen nicht Gott. Und dann begehen sie geistigen Selbstmord und setzen sich selbst in das Zentrum ihres Lebens. Setzen diesen Götzen selbst auf den Thron ihres Herzens. Setzen den Ich Bin's nicht an die Stelle des Ich Bin. Und es ist der ultimative Götzendienst, wenn wir uns selbst an Gottes Stelle setzen. Menschen wollen Gott spielen. Menschen wollen selber groß werden. Die Ich Bin's nicht wollen Ich Bin werden. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Und so sind Menschen getrieben von diesem bemitleidenswerten, armen, niedrigen, jämmerlichen Verlangen, groß zu werden. Etwas Großes aus sich zu machen. Etwas Großes im Leben zu haben, für das es sich lohnt zu leben. Sich selbst einen Namen zu machen. Groß zu werden. Und sie fangen an, diese Machtspielchen zu spielen und andere klein zu machen und zu unterdrücken und zu gebrauchen. Und Menschen tun so lächerliche Dinge, um bekannt zu werden und groß zu werden und geehrt zu werden. Und das alles ist so elendiglich leer. Wenn du eingenommen bist von dir selbst, von dem Ich Bin's nicht. Denn was passiert, wenn du voll nichts wärst? Was hast du dann? Vakuum. Leere. Und das ist die Erfahrung der Menschen, die Gott nicht auf dem Thron ihres Herzens haben. Egoismus, Selbstverwirklichung ist das einsamste, unerfüllendste Gefängnis, das es gibt in dieser Welt. Und was ist die Lösung des Problems? Du, ich, wir, die Menschen brauchen eine Vision von Gott, von seiner Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Unvergleichlichkeit, von seinem unendlichen Wert. Wir müssen ihn sehen, wie er ist. Und wir müssen uns umwenden, zurückwenden zu ihm, und wir müssen umkehren zu ihm. Lösung des Problems ist, dass wir ihn kennen. Ich bin's nicht, aber das macht nichts. Ich habe Frieden darüber, weil ich kenne den Ich Bin. Ich darf in Jesus Beziehung mit ihm haben. Gemeinschaft mit ihm haben. Ich darf ihn kennen. Und wenn mein Herz voll ist mit ihm, dann bin ich so reich. Dann bin ich so gesegnet. Und ich bin gleich fertig. Keine Angst. Aber wenn wir ihn kennen, wirklich, wie er wirklich ist, dann werden wir zufrieden sein, unseren Platz, den rechten Platz als Geschöpfe einzunehmen und in Gott sein, das in unserem Leben. Ihn anzubeten, ihn wertzuschätzen. Und wir werden zufrieden sein und glücklich sein, wenn er die Ehre bekommt. Das wird ganz natürlich geschehen. Wenn wir ihn wirklich erkennen, werden wir bekennen, du bist Gott und ich bin's nicht. Aber ich darf dich kennen, ich darf dich genießen. Das Westminster-Glaubensbekenntnis hat es so schön ausgedrückt. Was heißt, der Hauptzweck oder das Hauptziel des Menschen ist es, Gott zu genießen und ihn zu verherrlichen. Dafür sind wir geschaffen, darum geht's in unserem Leben. Wenn wir ihn wirklich kennen, dann werden wir die Freude Gottes in unserem Herzen haben. Weil wenn wir Gott im Zentrum unseres Lebens haben, dann wird unser Leben in Ordnung sein. Dann wird alles seinen rechten Platz haben. Dann werden wir nicht auseinanderfallen, wenn er das Zentrum ist, was alles zusammenhält. Wenn wir Gott wirklich erkennen, dann werden wir uns selbst verleugnen, wie Jesus uns gesagt hat, und für ihn leben. Und dann werden wir nicht mehr Zeit verschwenden in unserem Leben, um uns selbst größer zu machen, sondern wir werden dafür leben, um den Namen Gottes, um ihn groß zu machen. Wir werden dafür leben, dass er geehrt wird und dass er bewundert wird und dass er angebetet wird von noch mehr Menschen. Wie der Paulus gesagt hat im Philipperbrief, meine sehnlichste Erwartung und Hoffnung ist, dass Jesus durch meinen Leib, durch mein irdisches Leben groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Wenn wir Gott wirklich erkennen, wenn wir ihn wirklich sehen, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, dann werden wir bekennen, hey, ich selbst, meine Gaben, mein Intellekt, meine Ehe, mein Job, mein Unternehmen, mein Geld, meine Zeit, alles ist für dich. Alles ist dafür da, um dir Ehre zu bringen und um andere Menschen zu dir zu bringen, dass auch sie dich ehren. Und wir wissen, alles, was wir für ihn getan haben in dieser Welt, wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Und so, wenn wir seine Liebe und sein Dienerherz begreifen, wenn ich begreife, dass ich sein Leib, sein Werkzeug sein darf in dieser Welt, durch das er sich ausdrücken wird. Wenn ich das wirklich begreife, dann werde ich mich selbst vergessen und werde beginnen, anderen zu dienen in seinem Namen. Und während ich diene, werde ich selbst reich und gesegnet werden. Glück ist ein Nebenprodukt. Das werden wir nie erreichen, wenn wir ihm direkt nachjagen, wenn wir groß werden wollen. Glück ist ein Nebenprodukt davon, dass wir uns selbst vergessen und für Gott und unseren Nächsten leben. Das ist die absolute Wahrheit. Die Erfahrung bestätigt das. Und es ist so viel besser, voll mit ihm zu sein, als von mir. Und das ist die Antwort, die ich gefunden habe. Vater, ich möchte jetzt für uns beten, dass du uns eine Vision gibst von deiner Heiligkeit und von deiner Herrlichkeit, während wir dich betrachten in deinem Wort. Gott, zerstör diese falschen Gottesbilder in unserem Leben, wo wir zu klein von dir denken und zu groß von uns. Und rück unser Leben in die rechte Perspektive. Ich bitte dich das für jeden Einzelnen hier. Gott, du weißt, wo jeder Einzelne steht. Dass wir Menschen sind, die dich Gott sein lassen. Die einfach beeindruckt sind von dir und nicht von uns selbst. Und dann, Vater, lehr uns jeden persönlich, was das für unser konkretes Leben bedeutet. Wie wir dir Ehre bringen können und dich ausdrücken können und dich ehren können in dieser Welt. Aber gib uns mehr von dir. Gib uns eine klarere Sicht von dir, von dem, wer du bist. Das ist mein Gebet heute Morgen für mich und für jeden Einzelnen hier. In Jesu Namen. Amen.